SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zum nächsten Buch und damit zu Julia Schochs Abschluss ihrer Trilogie, die mit Biografie einer Frau überschrieben ist und die auf Platz 3 der SWR Bestenliste im Februar steht. Wild nach einem wilden Traum heißt das Buch, das ebenfalls bei DTV erschienen ist. Das Vorkommnis erschien 2022 und das Liebespaar des Jahrhunderts erschien 2023. Waren die Vorgängerbücher nun also der dritte Teil dieser autofiktionalen Romanreihe? Julia Schröder, worum geht es in diesem abschließenden Band?
Die Ich-Erzählerin, die sehr viele Züge der Autorin Julia Schoch trägt, also mit ihr auch viele biografische Daten gemeinsam hat, erzählt von einem mehr als 20 Jahre zurückliegenden Aufenthalt in einer Künstlerkolonie in Upstate New York im Hudson Valley, wo sie ziemlich ansatzlos eine Affäre beginnt mit einem Mitstipendiaten oder einem anderen Autor, der in dieser Kolonie in dieser Zeit ist. Der bleibt namenlos, sie nennt ihn immer nur den Katalanen. Sie haben keine gemeinsame Sprache, also sie müssen sich auf Englisch verständigen. Also sehr vieles geht aber einfach nur über Blicke und Gesten. Schon wie die zwei zusammenkommen, er signalisiert er in 5 Minuten auf meinem Zimmer, sie geht dahin. Und dann geht also diese Liebesgeschichte los, eine, die die Ich-Erzählerin selbst so attribuiert mit Besessenheit. Aber es ist schon klar, es ist Liebe, es ist Begehren, das Begehren, mit diesem Mann immer wieder zusammen zu sein. Und während dieser Zeit, da entscheidet sich im Leben dieser noch nicht so richtig Autorin, die da eigentlich noch an der Uni arbeitet, entscheidet sich einiges. Sie entscheidet sich nämlich, endlich ihr Leben der Literatur zu widmen, das Schreiben wirklich ernst zu nehmen und voranzutreiben. Sie arbeitet in dieser Zeit an einer Erzählung, die sich bezieht auf ein Erlebnis, das sie als 11- oder 12-jähriges Mädchen hatte. Denn diese Erzählerin ist wie die Autorin Julia Schoch als Offizierstochter in einer Garnisonsstadt am Stettiner Haff aufgewachsen und ist da mit dem Fahrrad immer im Wald rumgefahren und ist da eines Tages einem jungen Soldaten begegnet. Und dieser Soldat, der hatte offenkundig überhaupt keine Lust, in dieser Kaserne zu sein. Also der leistete da seinen Wehrdienst ab. Und mit ihm spricht sie über das Schreiben und sagt, dass sie Autorin sein will. Und er sagt auch, dass er Literatur studieren will und dass er schreiben will. Und man muss es wirklich wollen, heißt es dann. Du musst wild darauf sein, wild nach einem wilden Traum. Und so heißt jetzt eben auch das Buch. Und diese Erzählung entsteht da. Sie kehrt zurück. Sie hat sich entschieden, diesen an sich erstrebenswerten Unijob aufzugeben, frei zu schreiben. Und wenn man die Vorgängerbücher gelesen hat, vor allem das Liebespaar des Jahrhunderts, dann weiß man halt, dass diese Frau seit Studienzeiten in einer Beziehung ist mit einem Mann, mit dem sie immer noch zusammen ist, mit dem sie 2 mittlerweile fast erwachsene Kinder hat. Und dass diese große Liebe, die das gewesen ist, eigentlich so den Weg alles Irdischen in so langjährigen Beziehungen gegangen ist. Und dieser Katalane, das ist sozusagen so ein Meteoriteneinschlag nochmal. Und eigentlich denkt man, ah ja, wenn das jetzt so großartig war und der Mann, der weiß gar nichts von dieser Affäre, wie mag das mit den beiden weitergehen? Aber man erfährt dann in einer weiteren Zeitebene, die eben in der fast Gegenwart spielt, wo sie nochmal nach New York kommt mit ihrem erwachsenen Sohn, dass die zwei tatsächlich zusammengeblieben sind, dass sie eben diese gemeinsamen Kinder haben, aber dass sie eben Schriftstellerin ist. Und in dem Buch geht es sehr viel um Liebe, es geht um Ehe oder langjähriges Zusammenbleiben, aber vor allem geht es ums Schreiben und es geht darum, wie eigentlich das Gedächtnis funktioniert, woher die Erinnerungen kommen und was beim Schreiben mit diesen Erinnerungen, ja, ich will gar nicht mal sagen, gemacht wird, sondern wie wichtig die dafür sind. Also darum kreisen große Teile des Buchs.
Damit wären wir bei der Lesestelle. Aus dem Roman von Julia Schoch liest nun Isabelle Demey. Bitte sehr.
Als der Katalane mich fragte, entweder Sex oder Schreiben, und dann sofort anfügte, Schreiben sei das Beste auf der Welt, hatte ich es geglaubt. Ich wollte es glauben, viele Jahre lang, dass die Literatur reiner sei, größer als das Leben. Aber später war ich mir in dem Punkt oft nicht mehr sicher. Ich erinnere mich, dass ich, meine beiden Kinder waren schon geboren, gerade ein paar Zeilen über die Liebe zu einem Kind geschrieben hatte, als das Jüngere laut schreiend hereinkam, gefolgt vom Älteren. Wie ein Sturm fegten sie durch meine wundervollen Tagträume ins Zimmer und ich sprang auf und schrie, sie sollten verschwinden. Ich schrie noch eine Reihe anderer Sachen, verletzende, grobe Dinge, und obwohl sie sich gleich darauf verschreckt zurückzogen, war ich danach nicht mehr fähig, weiterzuschreiben. An diesem Tag und an einigen anderen auch, hasste ich die Literatur dafür, dass sie mich dazu brachte, meine Kinder anzuschreien. Wie konnte das Schreiben besser, wichtiger sein als das Leben, wenn man das wirkliche Leben verscheuchen musste dafür? Aber genauso oft habe ich in all den Jahren den Kindern dafür gegrollt, dass sie mich mit ihren banalen Angelegenheiten, Fragen nach einem ungewaschenen Shirt oder dem Abendbrot, abhielten von der Literatur. Und dann dachte ich an die Bücher, in denen Schriftsteller, meistens waren es Männer, auf so zarte, beinahe andächtige Weise über die Liebe zu ihren Kindern geschrieben hatten. Bücher, die mir so viel bedeuteten. Ich weiß nicht, wie andere es anstellen. Vielleicht betrachten sie es nicht als Fluch. Mir aber geht es so. Es ist ein Fluch, dass die Liebe zeitversetzt stattfindet. Schriftsteller sind Wesen mit zeitversetzter Empathie. Der Soldat hatte recht, als er sagte, für die Gegenwart fehlt ihnen jedes Talent. Sie sind immer irgendwo anders, zwischen hier und da, aber niemals richtig hier und niemals richtig da. Das nämlich hatte er gesagt an dem Tag, als er mir erklärte, sie seien selten glücklich. Und noch etwas hatte er gesagt. Die Autoren, die wir vergöttern, deren Bücher wir lieben, haben alle einen Preis bezahlt.
Isabelle de Mail las aus Julia Schochs Roman Wild nach einem wilden Traum, erschien bei DTV Platz 3 der SWR-Bestenliste im Februar. Vielen Dank. Maike Fessmann, mal abgesehen von den Beziehungsverwicklungen, von denen wir auch schon einiges gehört haben, geht es um den Weg der Autorin, der Ich-Erzählerin, ja, Schriftstellerin zu werden. Ist das tatsächlich der Kern dieser Trilogie oder auch dieses Romans? Oder worum geht es hier eigentlich?
Ja, es geht auf jeden Fall um den Weg, Schriftstellerin zu werden. Auf der einen Seite, wie am Anfang bei diesem Zitat schon, Sex oder Schreiben. Das Schreiben spielt ja einen ganz wichtigen Aspekt bei dem, was man zurzeit Autofiktion nennt, statt Autobiografie. Adi Arnaud, Sie kennen sie alle, Nobelpreisträgerin, deren Bücher berühmt geworden sind dafür, dass man sie eben Autofiktion nennt. Und für die Autofiktion ist es charakteristisch, dass jemand nicht nur sein Leben erzählt, sondern sehr stark sein Leben erzählt als schreibende Person und das Schreiben als solches immer eine große Rolle spielt. Insofern macht Julia Schoch bei diesen drei Büchern, die gehören ja zusammen, Biografie einer Frau etwas Ähnliches, wie es zum Beispiel Anne Arnaud macht oder Didier Eribon oder Edouard Louis, dass sie das Schreiben immer mit thematisieren. Ich meine aber, es ist noch was anderes, was vielleicht noch ein bisschen stärker im Vordergrund steht oder mindestens genauso. Das ist eigentlich die Arbeit des Gedächtnisses. Also es gibt am Anfang dieses Bild, dass sie in die Falten ihres Gedächtnisses hineinkriecht. Und da ist so in gewisser Weise die große Freude und Entdeckung für sie als Schriftstellerin und ich glaube auch als älter werdende Schriftstellerin zu entdecken, wenn ich schreibend irgendwo hingehe in meine Erinnerung oder in mein Gedächtnis, dann kann ich das ja wie so eine kleine Grotte ausbauen, ja. Und sie arbeitet sehr stark damit, einerseits zu betonen, dass es ihre Erinnerung ist, andererseits aber zu sagen, sie kann eigentlich nur über die Szenen richtig schreiben, über die sie keine Notizen hat. Also sie macht offenbar sehr viele Notizen, führt verschiedene Notizbücher nebeneinander her, aber die Stellen, über die sie keine Notizen hat, die kann sie praktisch imaginär entwerfen. Und das finde ich mit das Interessanteste an diesem Buch, diese Idee, eigentlich die Vergangenheit auch zu erfinden und ein bisschen mehr draus zu machen, als es eigentlich war, ja. Und ich finde aber auf der anderen Seite auch, dass es manchmal ein Problem des Buches ist, weil es kriegt, ich sage es mal mit einem sehr starken Begriff, der ist vielleicht zu stark, es wird manchmal ein bisschen prätentiös, weil sie immer betont, es sind meine Erinnerungen und sie sind nicht ganz präzise und wir dürfen jetzt an diesen Erinnerungen teilhaben. Also es geht dann so weit, dass sie für ihre Kinder sammelt sie so kleine Schachteln und da sollen die Erinnerungen für die Kinder reinkommen, also Zeichnungen oder irgendwas, was die mal gemacht haben, die Kinder, die sie dann den Kindern geben will. Und irgendwann sagt sie, nein, diese Kinder bekommen die Schachteln nicht, denn es ist ja meine Erinnerung. Ist einerseits ganz verständlich, das leuchtet auch durchaus ein, dass das für das Kind vielleicht nicht so bedeutsam ist wie für die Mutter, die dieses Bild vielleicht mal geschenkt bekommen hat. Aber trotzdem ist es sehr spezifisch für die Art dieses Erinnerns, dass ich als Leserin manchmal den Eindruck hatte, es gibt immer so ein Kostbarkeitsvorzeichen, das sagt, es ist meine Erinnerung und die gehört ganz alleine mir.
Macht die Erzählerin auch nicht unbedingt sympathisch, aber dadurch entstehen natürlich auch in gewisser Weise literarische Räume, weil sie sozusagen ihr Verhalten da nochmal reflektieren muss. Ich würde jetzt ganz gerne noch ein bisschen über die Sprache reden, Paul Jandl. Es klangen ja hier schon einige Hausnummern an. Annie Ernaux haben wir gehört. Ich würde vielleicht noch Tove Ditlevsen anführen. Es gibt ja in der letzten Zeit in gewisser Weise so eine Art Mode der Autofiktion. Monika Helfer müssten wir jetzt sozusagen im österreichischen Sprachraum unbedingt auch noch nennen, mit der Bagage und den dann folgenden Büchern. Was zeichnet denn die Sprache von Julia Schoch aus? Was macht diese Autofiktion literarisch interessant oder möglicherweise auch problematisch, Herr Jandl?
Also ich glaube, dass sich in der Sprache abbildet, was uns Julia Schoch über ihre Idee des autofiktionalen Schreibens auch sagen will. Die Sprache ist einfach, die ist mitunter auch wie ein Selbstgespräch und das ist, glaube ich, wesentlich. Man muss jetzt Julia Schoch nicht sehr hoch hängen. Aber ich glaube, dass die Idee der Autofiktionalität bei ihr eine andere ist als bei Didier Eribon und Ähnlichen. Annie Ernaux ist, glaube ich, nochmal ein anderer Fall. Da müsste man vielleicht gesondert diskutieren. Aber bei Julia Schoch ist es so, dass sie nicht dem Leser vermitteln will, weil ich es so erlebt habe, sagt es über die Gesellschaft was aus. Also dieses politische Element, das enervierend sein kann, das neue Buch von Eduard Louis ist auch ein schwieriges, das jetzt gerade erscheint, weil die Mutter, die eigene Mutter instrumentalisiert wird in diesem autofiktionalen Roman. Julia Schoch macht das nicht. Sie erzählt, Maike Fessmann hat es auch gesagt, von trügerischen Erinnerungen. Sie weiß, jede Erinnerung wird im Augenblick des Schreibens aktualisiert. Sie wird eine neue Erinnerung. Sie fügt dem Erinnerten oder dem eingebildet Erinnerten etwas Neues dazu. Auch in der Liebe gibt es ein Update, also dieses zeitversetzte Lieben. Das ist ganz interessant, weil sie braucht die Geschichte mit dem Katalanen, um zu einer Liebe, die sie empfunden hat, zurückzukehren. Der Katalane ist gar nicht wichtig. Es geht um eine Empfindung, die sie einmal hatte. Und wir wissen es alle, je älter wir werden, wir brauchen Empfindungen dieser Art wie einen Bissen Brot. Also wenn sich jemand in der Jugend schwer verliebt hat, dann zehrt er bis ins hohe Alter davon. Und das ist, glaube ich, auch so ein Kipppunkt in der Biografie. Also dass diese Autobiografie einer Frau an diesen Punkten landet und dann noch die Geschichte des Kindes miterzählt. Das 12-jährige Mädchen erlebt eine erste Idee von Liebe mit diesem Soldaten, der ähnlich verweht ist wie sie, der auch durch den Wald streift. Und der berührt sie unschuldig, zärtlich, auch demütig. Sie hat eine erste Idee, eine erste Erfahrung. Und in diesem Augenblick geht es schon auch um das Schreiben. Sie hat von sich die Idee, dass sie mal schreiben wird. Aber sie glaubt, sie müsste erst was erleben, um schreiben zu können. Und das ist die interessante Sache. Sie erlebt natürlich, als Mensch erlebt man Dinge. Und sie fragt sich dann im Fortgang ihrer Karriere immer wieder, was ist denn das, das Erlebte? Ist das jetzt das, worüber ich schreiben soll? Und wie schreibe ich darüber? Und wie objektiv ist dieses Erlebte? Und das ist schon psychologisch interessant. Und da nimmt sich die Sprache, um jetzt auf das nochmal zurückzukommen, sehr zurück und macht sich an keiner Stelle wichtig.
Das Interessante finde ich, dass sie über dieses Verfahren zu erstaunlich starken Einzelszenen kommt. Also die Frage ist, was habe ich erlebt? Und sie ist mit Sicherheit keine große Abenteurerin und zieht durch die Welt und erlebt wilde Dinge. Aber es gibt dann so starke Einzelszenen, wie beispielsweise, dass die Erzählerin sich mit dem Katalanen verabredet, Jahre später, und durch die Hotellobby schreitet dann nicht der Katalane, sondern sondern irgendein Mexikaner, den sie vor Jahren kennengelernt hat. Nur dummerweise hat sie auf dem Handy die Nummer nicht so genau überprüft. Und dann hat sie sich mit dem falschen Mann nach Jahren verabredet. Und ich würde sagen, das ist schon eine sehr skurrile, kuriose Situation. Ist das nicht auch eine der großen Vorzüge dieser Art der Autofiktion, dass hier eine Autorin am Werk ist, die ein feines Gespür für Humor hat?
Auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich absolut sympathisch finde an dieser Trilogie, überhaupt an den Romanen der letzten 15 Jahre von Julia Schoch. Also die hat ein problematisches Jugendwerk meiner Meinung nach, aber obwohl sie sehr viel nachdenkt und da auch kreist, hat sie eigentlich eine lakonische Art und sie ist vor allem völlig unsentimental mit sich selbst. Eine andere Schlüsselszene in dem Buch ist, nach diesem Aufenthalt in dem Künstlerdorf hängt sie noch ein paar Tage in New York dran und da ist sie allein. Und in der Zeit fallen eigentlich all diese Entscheidungen, also befeuert von dem zuvor Erlebten, dieser Liebesgeschichte, ist sie allein in New York und nimmt die Fähre nach Staten Island und fühlt sich absolut frei und ist sich sicher plötzlich, dass sie alles erreichen kann. Und im Rückblick merkt man als Leser, das war eigentlich der beste Augenblick. Und irgendwann geht ihr das auch selber auf. Also seitdem ist unheimlich viel von dieser Selbstgewissheit, von dieser Zukunftserwartung auf der Strecke geblieben, wie es halt so ist. Und sie erzählt das vollkommen unsentimental. Das ist bei den erwähnten französischen Autoren, auch bei Annie Ernaux, ist das das, was mir eigentlich immer ein bisschen auf die Nerven geht. Immer so dieses, da sind so schambesetzte Dinge passiert. Und das liegt alles an der Klasse, aus der ich komme. Und das hat ja alles sein Recht. Aber bei Julia Schoch, würde ich sagen, ist so eigentlich die große Individualistin unter diesen autofiktionalen Erzählerinnen. Weil sie nie sagt, das, was mir hier passiert ist, das müsst ihr jetzt als exemplarisch empfinden. Sondern man kann seine eigenen Schlüsse ziehen. Und zum Teil macht sie da auch eine ganz schlechte Figur. Also auch als sie erzählt, wie sie ihren Mann mal ein paar Tage nicht gesehen hat, der holt sie irgendwo am Flughafen ab, fragt sie nach einer halben Stunde im Auto, du, ich habe übrigens eine neue Brille. Und sie, ach, das habe ich gar nicht gesehen. Und er sagt nur, oh Mann. Und von da an ist es ein paar Stunden lang sehr, sehr unangenehm. Und das sind so Sachen, das erdet eben dieses große Nachdenken über das eigene Schreiben, das Gedächtnis, die Falten des Gedächtnisses, die Arbeit des Gedächtnisses, für die sie auch immer wieder ziemlich einleuchtende Bilder findet, das erdet das alles sehr schön. Und da haben sie recht. Also das ist komisch und das ist auch mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit in Bezug auf die eigene Person, allerdings auch auf die nähere menschliche Umgebung erzählt. Also die Familie von Julia Schoch, die muss eigentlich immer ganz stark sein.
Das glaube ich gerne. Wir könnten jetzt noch lange reden, auch über die politischen Dimensionen, die in diesen Roman, überhaupt in diese Trilogie eingeschrieben ist, nämlich die Erinnerung auch an die DDR-Gesellschaft. Das werden wir jetzt aber nicht tun. Ich glaube, das muss man dann tatsächlich lesen. Wild nach einem wilden Traum von Julia Schoch, der dritte und abschließende Teil ihrer Biografie einer Frau, erschienen im Deutschen Taschenbuchverlag im Februar auf Platz 3 der SWR-Bestenliste. Vielen Dank.